Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Jesus spricht, gerechter Vater, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und will ihn kundtun, auf dass die Liebe, damit du mich liebst, sei in ihnen und ich in ihnen. Wir wollen beten. O Herr, wir möchten dich bitten, sei jetzt in unserer Mitte und mache das wahr, was deinen Jüngern gesagt hast, dass du uns den Vater kundtust, ja, dass du selber in uns Wohnung nimmst. O Herr, wir wollen dir bekennen, dass so viel anderes in uns ist. Wir wollen unser Herz vor dir aufdecken und ausschütten. Vergib du all unsere Sünde. Decke sie zu mit deinem Blut. Nimm auch alle Unruhe und alle Sorgen und was uns quält auf dich, Herr. Und erfülle uns ganz mit dir und deinem Geiste. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Dein Geist spricht meinem Geiste manch süßes Trostwort zu. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Da steht in Apostelgeschichte 4 ein Wort über die erste Gemeinde. Und da sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, da sie versammelt waren, und wurden alle voll des Heiligen Geistes und redeten das Wort Gottes mit Freudigkeit. Die Menge aber der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Auch keiner sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemein. Und mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und war große Gnade bei ihnen allen. Und war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Weiter singen, grüßen wir die, die im Übertragungssaal angeschlossen sind. Wir gehören zusammen, Herz und Herz vereint zusammen. Wir singen Vers 2. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir wollten einige Psalmstellen besprechen und da lese ich heute ein Wort aus Psalm 122. Jerusalem ist gebaut, dass es eine Stadt sei, da man zusammenkommen soll. Da die Stämme hinaufgehen, die Stämme des Herrn, wie geboten ist dem Volke Gottes. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Wenn ein Kindlein zur Welt geboren wird, dann ist merkwürdig, wie dieses neue Leben sofort starke Äußerungen seines Daseins von sich gibt. Also so ein Baby, das schreit zum Beispiel, nervenzermürbend. Das ist in Ordnung, müssen sich die Väter dran gewöhnen. Das muss so sein, das ist die Atemgymnastik für das Kind. Nicht? Braucht man gar nicht still zu machen, das darf brüllen. Oder es gibbert nach Nahrung, das muss auch so sein. Nun, meine Freunde, ich möchte hier keinen Wöchnerin-Kurs geben, sondern ich möchte Ihnen sagen, dass im Geistlichen das genauso ist. Sehen Sie, wenn ein Mensch sich bekehrt zum Herrn Jesus, einen Schluss fasst, ihm zu gehören, wenn ein Mensch zum Glauben kommt an diesen Sohn Gottes, dann ist in dem Herzen eines solchen Menschen ein neues Leben erwacht, das vorher einfach nicht da war. Leben aus Gott. Leben gewirkt durch den Heiligen Geist. Und solch ein neues Leben aus Gott im Inwendigen eines Christen, das gibt auch von dem Augenblick ab, wo es da ist, Lebensäußerungen vor sich. Das merkt man. Es ist irgendwie so Mode in allen Fachkonferenzen sagen, das können wir nicht beurteilen, wer Christ geworden ist und wer nicht. Dummes Zeug ist das. Wenn Leben aus Gott entsteht, dann gibt dieses Leben aus Gott Lebensäußerungen von sich. Die merkt man. Zum Beispiel, dieses inwendige Leben, das schreit, wie ein kleines Kind. Das schreit zu Gott. So lernt man beten. So lernt man beten. Das inwendiges Leben schreien muss zu Gott, das ist ein Atmen. So ein inwendiges Leben, das gibt auch nach Nahrung. So kommt es, dass ein neuerweckter Mensch gar nicht genug kriegen kann vom Worte Gottes. Es ist ihm eine Freude, Gottes Wort zu hören. Er fängt sogar an, selbstständig die Bibel zu lesen. Und sehen Sie, zu den Lebensäußerungen des inwendigen Menschen, zu den Lebensäußerungen eines Lebens aus Gott, gehört das Bedürfnis, die Notwendigkeit, zusammenzukommen mit anderen, die denselben Geist haben. Das Zusammenkommen spielt im Leben der gläubigen Christen eine ganz unheimlich große Rolle. Sehen Sie, Leute, die sagen, ich kann zu Hause eine Radiopredigt hören, da können sie schriftlich von mir kriegen, wenn sie nicht gerade krank sind, dass von geistigem Leben noch keine Spur da ist. Das Zusammenkommen, merkwürdig, ist so, das Zusammenkommen, das ist ein Ausdruck geistlichen Lebens. Innerem geistlichen Lebens. Also vor einiger Zeit sagt mir ein Mann, hören Sie mal, da habe ich einen Kollegen, der geht jeden Sonntag zu Ihnen in die Kirche. Jeden Sonntag. Ja, und dann geht er noch dienstags in die Bibelstunde. Hören Sie, das ist doch übertrieben. Hören Sie, sagt er, ich gehe mir einmal in die Kirche an Weihnachten, komme ich völlig mit aus und bin auch nicht schlechter wie der. Was soll man darauf sagen? Da kann man nur sagen, ein Lebendiger hat andere Bedürfnisse als ein Toter. Nicht? Mehr kann man dazu nicht sagen. Ein Lebendiger hat andere Bedürfnisse wie ein Toter. Ein kleines Kind, das schreit und nur Nahrung will, das hat andere Bedürfnisse wie einer, der am Grabe liegt. Sehen Sie, das Zusammenkommen, um mal zu sagen, ist auch ein von den notwendigen Lebensäußerungen geistigen Lebens. Ich darf noch mal in Klammern sagen, dass die Diokletianische Verfolgung daran entstand. Der Kaiser sagt, ihr dürft glauben, was ihr wollt, aber ihr dürft nicht zusammenkommen. Ihr dürft nicht zusammenkommen. Und da haben die ersten diese urchristliche Gemeinde gesagt, darauf können wir nicht verzichten. Das drückt uns den Hals zu. Und daran entstand die Diokletianische Verfolgung, die tausenden Christen das Leben gekostet hat. Sehen Sie, davon spricht unser Text. Jerusalem ist gebaut, dass es eine Stadt sei, der man zusammenkommen soll. Da ist die Rede von dieser Lebensäußerung des geistlichen Lebens, des Zusammenkommen. Nun taucht natürlich gleich die Frage auf, Zusammenkommen wozu? Schließlich kommt ja auch ein Stammtisch zusammen, ne? Oder Karnevalsverein 97. Zusammenkommen wozu? Auf diese Frage möchte ich heute Morgen Antwort geben. Warum wir eigentlich hier zusammenkommen? Und zwar möchte ich die Antwort mir nicht aus den Fingern saugen, sondern nehmen aus einem ziemlich unbekannten Büchlein der Bibel, aus dem Buch Nehemia. Das Buch Nehemia, das spricht sehr viel vom Zusammenkommen. Das ist gleichsam ein Standardwerk, ein Handbuch fürs Zusammenkommen der Christen. Das Buch Nehemia. Und es macht nichts, dass ich es nicht kenne. Ich tippe mal, ne? Dass 80% von Ihnen nicht kennen. Aber ich habe das jetzt im Auge, das soll uns Antwort geben auf die Frage, warum Jerusalem eine Stadt ist, da man zusammenkommt. Wir überschreiben also den Text und die Predigt, zusammenkommen, wozu? Zusammenkommen, wozu? Ich habe üblich meine drei Teile. Erstens, zusammenkommen, wozu? Damit Jerusalem gebaut werde. Damit Jerusalem gebaut werde, das klingt Ihnen noch ein bisschen fremdlich erklärt, und am Schluss haben Sie es verstanden. Damit Jerusalem gebaut werde. Sehen Sie, im Buch Nehemia wird uns eine ergreifende Szene geschildert. Eine Nacht, mondhelle Nacht, totenstill da draußen vor Jerusalem. Auf einmal hört man Hufklappern und Schritte und Männerstimmen. Und dann kommt da ein Trüpplein Männer an. Man sieht im Mondlicht, dass sie bedrückte Gesichter haben. An ihrer Spitze reitet hoch zu Ross der Nehemia, ein hoher Beamter des damaligen Weltenherrschers, des Perserkönigs. Nehemia reitet rings um die Stadt Jerusalem. Er gibt in seinem Buch einen Bericht über diesen nächtlichen Ritt, über diese Inspektion. Und da heißt es immer, es tat mir weh. Es tat mir weh, als ich die Trümmer sah. Es ist eine schreckliche Inspektion. Die Mauern sind zusammengestürzt. Die Wachtürme verbrannt. Die Tore aus den Angeln gerissen oder zerstört. Und während der Nehemia da um die Stadt reitet in dieser mondhellen Nacht, gehen seine Gedanken rückwärts. In die Vergangenheit, in die Geschichte seines Volkes, des Volkes Gottes. Er denkt daran, wie das Volk Gottes sich weigerte, Gott gehorsam zu sein. Er denkt daran, wie dieses Volk alle Stimmen der Propheten in den Wind geschlagen hat. Er denkt daran, wie Gott sich auf einmal meldet. Er ist da. Jahrhundertelang kann er schweigen. Einmal ist er da. Wie Gott sich meldet und sein Volk dahin gibt in die Hände der Babylonier. Nehemia sieht im Geist das brennende Jerusalem. Er hört das. Er war nicht dabei damals. Das Siegesgeschrei der Babylonier. Er sieht den Tempel in Flammen aufgehen. Und dann sieht er im Geist die endlosen Züge, Elendszüge. Männer, Frauen, Kinder in Ketten, sie werden deportiert. Das ganze Volk wird deportiert nach Ägypten, nach Babylon, in die Gegend am Euphrat. Und dann liegt Jerusalem in Trümmern schweigend und das Gras wächst zwischen den Steinen der zerstörten Stadt. 70 Jahre waren sie in Gefangenschaft, 70 Jahre waren deportiert. Und dann war das Babylonierreich zerfallen und dann kam neues Weltreich auf, das Perserreich. Und der Perserkönig gibt den Juden die Erlaubnis zurückzukehren. Das war nun schon nicht mehr die, die ausgezogen waren. Das waren die zweite und dritte Generation. Die waren zurückgekommen, jubelnd, mit großer Freude nach Jerusalem, der Stadt Gottes. Der Nehemia war nicht mitgezogen. Er hatte einen großen Posten beim Perserkönig. Er war Hofmundschenk. Aber dann hörte er eines Tages, in welchem entsetzlichen Elend die Leute in Jerusalem leben. Die Stadt meiner Väter, da brennt ihm das Herz. Da nimmt er sich Urlaub. Da reist er nach Jerusalem. Vielleicht muss er helfen. Und so kommt es zu diesem nächtlichen Ritt, wo er sich den Schaden Jerusalems betrachtet. Meine Freunde, was ich jetzt sage, das halten Sie mal fest. Er stellt fest, Jerusalem ist da. Oh ja, da wohnen auch Menschen. Und doch Jerusalem muss gebaut werden. So kann es auch nicht da liegen. Und darum ruft er am nächsten Tag das ganze Volk zusammen, aus Jerusalem, aus den umliegenden Städten, wo die zerstreuten und überall wohnen. Er ruft sie zusammen, da gibt es eine große Volksversammlung, da tritt Nehemia vor. Und dann sagt er ihnen, Jerusalem muss gebaut werden. Jerusalem muss gebaut werden. Auf, lasst uns Zion bauen, mit fröhlichem Vertrauen, die schöne Gottesstadt. Eine alte Geschichte, die uns viel angeht. Die uns viel angeht. Denn, meine Freunde, in der biblischen Bildersprache ist Zion oder Jerusalem eine Bezeichnung für die Gemeinde des Herrn. Für die lebendige Gemeinde des Herrn. Und es ist genau wie zu Nehemias Zeiten. Es gibt hier in Essen Gemeinde des Herrn. Es gibt wiedergeborene Christen. Es gibt Leute, die im Herrn gehören. Es gibt eine Gemeinde. Jerusalem, Zion ist vorhanden. Und doch, Jerusalem muss gebaut werden. Und darum kommen wir zusammen. Jerusalem, eine Stadt gebaut, dass man zusammenkommen soll. Wozu? Wie zu Nehemias Zeit. Dass man Jerusalem baut. Meine Freunde, darum kommen wir zusammen. Das ist der erste Grund. Dass die Gemeinde Jesu Christi erbaut werde. Wir kommen hier nicht zusammen zu kleiner religiöser Berieselung. Wir kommen nicht zusammen zu einer kleinen Erhebung. Sondern wir kommen zusammen, dass die Gemeinde des Herrn gebaut werde. Dass hier unter Bildersprache redet, Jerusalem gebaut werde. Meine Freunde, das neutestamentliche Jerusalem wird nicht gebaut von toten Steinen, sondern aus lebendigen Steinen, aus Menschen. Die sollen Steine sein in diesem Jerusalem. Wir wollen lieber sagen, ich auch. Wir wollen, sollten Steine sein. Der Apostel Petrus sagt, auch ihr als lebendigen Steine, paradoxes Wort, erbaut euch zum geistlichen Hause, zum Jerusalem, zum Zion. Darum kommen wir zusammen hier. Die Gemeinde des Herrn soll gebaut werden, erbaut werden. Ich habe mal gehört, wie einer geäppelt hat und gesagt, nicht wahr, das war eine recht erbauliche Versammlung. Da habe ich gedacht, gebe Gott, dass das hier erbaulich ist. Das ist nämlich, das heißt, dass Jerusalem gebaut wird. Die Gemeinde des Herrn. Ich will das mal so ganz praktisch sagen, wir sehen im Geist den Nehemia dort um die Stadt reiten. Und da sieht er plötzlich einen schönen Stein, fast einen Felsblock. Und Nehemia bleibt davor stehen. Der gehörte in die Mauer Jerusalems hinein. Ein Stein, der vielleicht über das Tor kommt und da sein sollte und Schmuck für das Stadttor. Und nun liegt er da nutzlos im Felde. Manch einer hier in dieser Versammlung gleicht diesem Stein. Sie sollten endlich eingebaut sein, zementiert sein in die Gemeinde derer, die Jesus gehören, die was erfahren haben von Vergebung der Sünden und vom neuen Leben und von der Erlösung. Sie sollten eingebaut sein und es wissen, ich habe den Grund gefunden, der mein Anker ewig hält. Und ja, sie liegen immer noch unweit Jerusalems. Der Stein lag ganz dicht bei, nicht? Und so sind sie in Gottesdienst geraten, sind nicht ferne, sie glauben auch an Gott, aber sind im Leben nicht eingebaut in die Gemeinde des Herrn. Oh, Nehemia reitet um die Stadt und da sieht er ein Stücklein Mauer und da hängt noch so ein schöner Stein. Er kann jeden Augenblick rausbrechen. Er kann jeden Augenblick rausbrechen. Wie manch einer ist hier, der ist mal auferbaut worden in die Gemeinde des Herrn, in Zion, in Jerusalem. Aber es ist so Zeit drüber vergangen. Und nun hängt man so da und es kann jeden Moment zu Ende sein, nicht? Und da sind so andere Dinge dazwischen gekommen, da hat sich der Mörtel gelöst und ist verwittert. Und es gibt keine mehr, 5 Pfennig mehr um den Christenstand. Jerusalem muss gebaut werden. Man kommt zusammen in der Gemeinde des Herrn, dass die rumliegenden Steine auferbaut werden und die wackeligen Steine festzementiert werden. Verstehen Sie? Wir kommen zusammen, dass die Gemeinde wirklich erbaut werde. Ich kann es anders ausdrücken. Ein schönes Bild, das Bild vom Bau. Und nun ein zweites. Zusammenkommen, wozu? Jerusalem, eine Stadt, gebaut, dass man zusammenkommt. Ich möchte das zweite sagen. Und nehme das auch aus dem Buch Nehemia. Aber zwischendurch muss ich eben sagen, sie haben allmählich alle Türen und Fenster zugemacht. Wir ersticken bestimmt. Der neue CVM-Gebäude hat eine wundervolle Klimaanlage. Wir haben keine. Machen Sie bitte oben eben die Fenster auf, ja? Also sonst, oben sind all die Fenster zugemacht worden. Machen Sie bitte auf der Galerie, ja? Machen Sie doch eben auf, lieben Leute. Hier unten, da werden Sie schon ohnmächtig und bleich. Nichts zu machen. Tun Sie einfach nicht. Hören Sie, wenn Sie empfindlich gegen Kälte sind, müssen Sie zunächst einmal sich hier unten hinsetzen. Das war. Es tut mir leid, dass ich nicht keine andere Ventilation habe, aber es ist nicht so wichtig. Darf ich ins Zweite sagen, Jerusalem kommt zusammen, damit Klarheit geschaffen werde zwischen Gott und uns. Die Gemeinde kommt zusammen, dass Klarheit geschaffen werde zwischen Gott und uns. Ich will Ihnen das erklären. Da wird im Buch Nehemia eine andere erschütternde kleine Geschichte erzählt. Da geschah es eines Tages, ein frommer Mann namens Esra, einem größeren Schar von Menschen, einfach aus dem Gesetz Gottes vorlas. Er las aus dem 3. Buch Mose, aus dem 5. Buch Mose. Er las einfach vor. Und dann passierte etwas Unglaubliches. Die Menschen fingen an zu weinen. Ernsthaft, zu weinen. Warum weinten sie? Unter dem Worte Gottes, das wie ein Hammer ist, ging ihnen auf, wie falsch ihr Leben war. Sie waren religiös, aber falsch. Wie böse ihr Leben war, wie unerlöst, wie gottlos ihr Leben war. Nun weinten sie. Nun weinten sie, oh Gott, das ist ja alles falsch. Das ist eine erschütternde Sache. Ich habe das noch nicht erlebt, dass eine Gemeinde über sich weint. Einzeln, aber eine Gemeinde. Und
Der Nehemia und Esra waren auch, man spürt es dem Bericht an, geradezu erschrocken und haben nun alles versucht, die Leute erstmal zu trösten und zu stillen. Sie haben gesagt, der Herr ist aber doch noch da und ist freundlich und die Freude am Herrn ist eure Stärke. Aber man spürt dem Bericht an, wie Nehemia und Esra selber erschüttert sind und das Gefühl haben, jetzt müsste etwas Entscheidendes gemacht werden. Und da rufen sie das ganze Volk aus Jerusalem und Umgegend auf einen bestimmten Tag zusammen. Zu einem großen Bußtag. Mittwoch ist Bußtag. Es richtet mal heute zu reden vom Bußtag, wie das da war. Da war eine große Versammlung versammelt, in dem Jerusalem mit einem großen Bauplatz kriegt. Nehemia gibt uns einen genauen Bericht, vielleicht liest man einer gelegentlich das Buch Nehemia daraufhin durch, gibt uns einen genauen Bericht über das Programm dieses Tages. Da heißt es wörtlich, das erste Viertel des Tages las man aus dem Gesetz. Man las Gottes Wort, war eine große Kanzel gebaut und da standen Männer und lasen einfach Gottes Wort vor. Totenstille. Dieses Wort Gottes erwies sich wie ein Scheinwerfer, der so über die Menschen hingeht und auf einmal alle ins Licht stellt, aber ins Licht Gottes. Das Inwendige wurde aufgedeckt. Und dann heißt es, das zweite Viertel des Tages bekannten wir unsere Sünden und beugten uns vor Gott. Bitte Sie, welch eine Versammlung. Ja, unerhört. So eine wahrhafte Versammlung ist nie wieder gewesen. Vielleicht bei Johannes dem Täufer nachher, nicht? Welch eine Versammlung. Menschen sind ins Licht Gottes gekommen. Eine Versammlung, wo jeder Einzelne mit Ernst nun Gottes Gnade sucht. Nichts mehr verheimlicht. Und da heißt es, dass auf dem Podium Leviten standen und ein Bußgebet. Ich hätte beinahe gesagt, sprachen. Es heißt aber in der Bibel, sie schrien zum Herrn. Da war Liturgie aus. Da war Not, Herzensnot, Gewissensnot. Da schrie man zu Gott, wir wollen nicht in die Hölle fahren. Wir wollen nicht deine Hand gegen uns haben. Da wird ein Bußgebet von diesem Tag im Buch Nehemia geschildert. Wir haben gesündigt, das ist gewaltig. Was die Leviten hier für alle sagten. Meine Freunde, sehen Sie, darum kommt die Gemeinde in Jerusalem zusammen. Jerusalem gebaut, eine Stadt, dass man zusammenkommen soll. Seien Sie ehrlich, darum kommen wir zusammen, weil wir möchten, dass unser Leben wirklich ins Licht kommt. Das ist eine christliche Versammlung, dass unser Leben ins Licht kommt und wir hingetrieben werden zu dem, der Sünde vergeben kann. Oh, diese Gemeinde dort. Sehen Sie, sie hatten doch jahrelang Gott gekannt. Man hatte jahrelang religiös dahin gelebt in seinem Alltag. Aber solange sie so dahin gelebt hatten, hatten sie nicht gewusst, wie verloren sie sind und wie groß der Zorn Gottes über ihr Leben ist. Hatten sie nicht gewusst. Nun kommt diese Versammlung, in der der Geist Gottes wirkt. Nun wird Gottes Wort verkündigt und da geschieht es, dass Herzen aufgedeckt werden. Und das ist das Wunder, das heute noch geschieht, meine Freunde. Wo in einer Versammlung wirklich das Wort Gottes verkündigt wird. Also nicht pastorale Weisheiten, verstehen Sie? Dass das Aufregen und Zittern hier, wo in einer christlichen Versammlung das Volk aufrecht zusammenkommt und Gottes Wort verkündigt wird, da wirkt der Geist Gottes und deckt die Herzen auf. Und deckt die Herzen auf. Da werden harte, selbstgerechte Herzen, die ein Leben lang dachten, ich bin richtig, auf einmal zu Sündern. Leute, die in Sünden leben und gar nichts beidenken, erschrecken auf einmal. Und ich bin glücklich, dass ich weiß, dass hier Menschen sitzen, die hier im Gottesdienst erlebt haben, wie ihr Herz aufgedeckt wurde und sie ihren ganzen verlorenen Zustand vor Gott auf einmal gesehen haben. Gebe Gott, dass das weiter unter uns geschieht. Darum kommen wir zusammen, damit wir endlich ins Licht kommen. Im Freunde, solange ein Mensch wegbleibt vom Gottesdienst, ja, solange kann er sich einbilden, mit mir ist schon richtig, nicht? Diese Typen, wissen Sie, ich tue rechten scheue niemand, ja, müssen nötig, ja, nie unter Gottes Wort zu gehen. Solange man nämlich da fernbleibt, kann man sich einbilden, ist alles richtig. Aber wenn wir wirklich unter das Zeug dieses Wortes Gottes kommen, dann wird unser Herz aufgedeckt, dann wird unsere Schuld ans Tageslicht gebracht. Da kommt's raus, wie viel Lüge bei uns ist und wie viel Unreinigkeit, wie viel schmutzige Unreinigkeit und wie viel Selbstsucht, wie viel entsetzliche Selbstsucht, mörderische Selbstsucht und wie viel Lieblosigkeit wird aufgedeckt im Licht des Wortes Gottes. Lieben Freunde, ich habe gesagt, ein Viertel dieses Tages wurde Gottes Wort wie ein Scheinwerfer behandelt. Es beleuchtet die Herzen, ein Viertel bekannten sie ihre Sünden. Ja, und die andere Hälfte des Tages, zwei Viertel, gibt ja erst eine Hälfte. Was haben sie mit der anderen Hälfte des Tages gemacht? Das ist sehr schön zu lesen. Die andere Hälfte dieses großen Versammlungstages benützten sie. Ich lese es wörtlich, bis Nehemia heißt, wir machten einen festen Bund mit dem Herrn. Man machte die Sache mit dem Herrn mal wieder klar. Schluss jetzt mit diesem 10 und 20 und 50-prozentigen Christentum. Schluss jetzt mit all den Halbheiten. Wir machten einen festen Bund mit dem Herrn. Kann man ja nur, wenn der Herr zuvor den Bund gemacht hat. Nicht? Ist ja völlig klar. Brauchen wir kein Wort drüber zu sagen. Da steht vor meiner Seele dieser König Hiskia, von dem die Bibel erzählt. Da gibt es eine Stelle, wo der Hiskia kundtut, seinem Staatsrat. Nun habe ich im Sinn, einen Bund zu machen mit dem Herrn. Schön, nicht? Und sehen Sie, das ist auch ein Sinn aller christlichen Versammlungen. Sehen Sie, Christen kommen nicht zusammen, um sich ein Halbstündchen zu unterhalten, sondern die kommen zusammen, dass was anders wird. Es müsste so sein, dass wir immer anders rausgehen, als wir reingekommen sind, nicht? Und zu diesem anderen gehört, dass wir uns ganz neu entschließen, nun habe ich im Sinn, einen Bund zu machen mit dem Herrn. Liebe Freunde, meine Predigt war daneben, wenn ich nicht eure Herzen bewege, dass wir miteinander sagen, und wir machten einen festen Bund mit dem Herrn. Das will jede Christi versammeln, dass einer den anderen ermutigt, zu sagen, wem anders sollte ich mich ergeben, o König, der am Kreuz verblieb. Hier opfere ich dir mein Gut und Leben, mein ganzes Herz ergießet sich, dir schwöre ich zu der Kreuzesfahne als Streiter und als Untertan. Sehen Sie, das ist der Sinn der Christi Versammlung. Klarheit zwischen Gott und uns. Die Sünde muss ans Licht, der Bund muss neu geschlossen werden. Und nun lassen Sie mich noch ein Letztes sagen. Zusammenkommen, wozu? Das Dritte, was ich nennen möchte, also um Jerusalem zu bauen, Klarheit zwischen Gott und uns, zum Freuen. Wozu? Zusammenkommen, wozu? Das Buch Nehemia antwortet zum Freuen. Also wenn Sie mal sich die Zeit nehmen und lesen das Büchlein Nehemia durch in 12 Kapitel, das ist etwa so viel wie der 5. Teil der Welt, Samstagausgabe, können Sie also ruhig mal machen. Dann werden Sie lesen, da gibt es noch eine dritte Zusammenkunft. Und diese dritte Zusammenkunft, die geschah, um das Laubhüttenfest zu feiern. Nun habe ich die Besorgnis, dass keiner von euch weiß, was ein Laubhüttenfest ist. Das Laubhüttenfest, das Nähere können Sie im 3. Buch Mose nachlesen. Das ist eins von den schönen Festen Israels. Einfach herrlich. Da hatte Gott befohlen, also wenn die Ernte vorbei ist und ihr so Luft habt, das waren ja Bauernvolk, nicht? Und ihr habt Zeit. Dann kommt ihr in Jerusalem zusammen. Alles Volk kommt zusammen. Ah ja, ja, so viel Platz gibt's gar nicht in Häusern. Macht auch nichts. Auch die in Häusern wohnen, nehmt euch Zweige von schönen Bäumen, heißt da von schönen Bäumen, nicht so einer alten Büsche, sondern von Palmen und schönen Bäumen und macht euch Hütten aus Laub und wohnt 8 Tage in den Hütten. Könnt ihr, ich denke mal, die Kinder einen Spaß gehabt haben, nicht, wenn die Hütten gebaut wurden, man wohnte mal so ein bisschen romantisch in den Hütten und da wurde gegessen und getrunken, 8 Tage lang in den Hütten. Und dann steht da bei der Schilderung des Laubhüttenfestes, bringt euch Opfer, sammelt euch um den Altar Gottes und ihr sollt fröhlich sein. Ein Fest einfach mal zum fröhlich sein. Das können Sie in Deutschland gar nicht mehr sagen. Da müssen Sie sofort sagen, und da muss Schnaps her, sonst können da gar nicht fröhlich sein. Wir brauchen Betäubung. Wir brauchen Betäubung, fröhlich sein. Volk Gottes kann ohne diesen Herz fröhlich sein. Es kommt jedes Mal zusammen zum Laubhüttenfest. Über jeder Versammlung der Christen, jeder biblische Gottesdienst soll so ein bisschen Laubhüttenfest sein. Jetzt nicht, dass wir Hütten bauen, das können wir doch nicht so. Und wir haben gar nicht so schöne Bäume, wie die da hatten. Ne? Und außerdem sind sie jetzt kahl. Sondern worauf es ankommt, ist das, dass wir uns sammeln um den Altar. Unser Altar ist das Kreuz Jesu Christi. Es gibt keine anderen Altäre mehr. Glaubt es nicht, dass der einzige Altar ist das Kreuz, auf dem geopfert wurde, das Lamm Gottes der Welt Sünde trägt. Jeder Gottesdienst ist ein Sammeln um das Kreuz, wo der Heiland hängt, der für uns starb. Ah, über meinem Schreibtisch hängt das schöne Bild von Lukas Cranach. Da ist Luther auf der Kanzel und die Gemeinde und mittendrin steht hoch das Kreuz Jesu. Die Gemeinde sieht gar nicht mehr den Prediger, sieht das Kreuz. Und der Prediger sieht nicht mehr die Gemeinde, er sieht das Kreuz Jesu. Das steht in der Mitte. Verstehen Sie? So muss es unter uns sein. Du edles Angesicht, das soll über uns leuchten. Der Heiland, der für uns starb. Und wer den ansieht, der versteht, dass man sich freuen kann. Wir kommen zusammen, uns zu freuen am Heile Gottes. Ein Gottesdienst, über dem nicht ein Freudenglanz liegt, der hat all seinen Zweck verfehlt. Aus aller Unruhe und den kleinkarierten Dingen des Tages wollen wir hier zusammenkommen und das Große sehen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an den glauben, nicht verloren werden, sondern ewige Leben haben. Das ist Herrlichste. Und da wird das Herz erhoben und freut sich. Und ich wünschte Ihnen, dass Sie klein gemacht werden in der Buße hier und dass Sie am Schluss weggehen und sich freuen, weil Sie den gekreuzigten Heiland im Geist erblickt haben. Darf ich mal sagen? Darum kommt die Gemeinde Jesu zusammen. Jerusalem ist eine Stadt gebaut, dass man zusammenkommen soll, um die Gemeinde zu erbauen, um Jerusalem zu erbauen, um Klarheit zu schaffen zwischen Gott und uns und zum Freuen und Laubhüttenfest zu feiern. Der Herr schenke uns in jedem Gottesdienst, dass wir nehmen, was er alles für uns bereit hat. Lassen Sie uns beten. O Herr, wir haben kleine Herzen und du hast reiche Gaben. Wir haben immer Angst, dir richtig standzuhalten. Gib uns ein Herz, wie es Israel hatte, zu nehmen, wie als Zeit, die vor dir stehen blieben. Lass uns vor dir stehen bleiben, dass du richten kannst und begnadigen kannst. Amen. Wir bleiben stehen und singen aus dem Liede 109, Vers 5 und Vers 7. Vers 5 und Vers 7. Anhang 27, Vers 4 noch singen. Anhang 27, Vers 4. Sieh dein Volk in Gnaden an. Nun lassen Sie uns stille werden. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.